Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und der Predigtext steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, vor einigen Monaten betrachteten wir das sogenannte Gleichnis vom großen Gastmahl. Das steht in Lukas Kapitel 14. Und es ist sicher in vielen Bibelübersetzungen als Parallelstelle zu unserem heutigen Text angegeben. Und die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Abschnitten sind auch augenscheinlich. Ich hatte damals ja schon darauf hingewiesen. Aber ich hatte auch gesagt, dass es zwischen diesen beiden Gleichnissen einige wichtige Unterschiede gibt. Und dass es deshalb angebracht ist, sie getrennt zu behandeln. Nun, worin bestehen diese Unterschiede? Zum einen unterscheiden sich die Anlässe, die der Herr Jesus Christus für die Gleichnisse findet. In Lukas 14, wenn wir uns mal erinnern, ging es vor allem um die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer, die den Umgang mit Jesus lieben, weil er sich mit diesen verachteten Sündern abgab. Da hielt ihnen der Herr den Spiegel vor und kündigte ihnen mit diesem Gleichnis an, dass für ihresgleichen, für die Hochmütigen, die über den Messias und über sein Heilswerk die Nase rümpften, dass für sie kein Platz im Reich Gottes sein wird. In unserem heutigen Text ist die Motivation etwas anders. Die Zeit ist vorangeschritten. Die Lage hatte sich zugespitzt. Jesus schlugen jetzt nicht nur Desinteresse und Kritik entgegen, sondern die hatten sich mittlerweile gewandelt zu offener Feindseligkeit. Die religiösen Führer der Juden suchten einen Anlass, um ihn ein für alle Mal loszuwerden. Und wie wir beim letzten Mal sahen, stellten sie sich damit immer offener in die Nachfolge ihrer gottlosen Väter, die seit jeher die Propheten Gottes verfolgt und getötet hatten. Und jetzt wollten sie sogar den Sohn Gottes selbst vernichten. Aber damit machten sie auch das Maß ihrer Ungerechtigkeit voll. Und der Anlass für dieses Gleichnis ist also auch das nahe Gericht über das sündige Volk Israel. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied betrifft die äußere Gestalt, den Inhalt der Geschichte. In Lukas 14 ging es allgemein um ein Gastmahl. In Anlehnung an ein Gastmahl, dem Jesus selbst gerade beigewohnt hatte. Jetzt geht es ausdrücklich um ein Mahl, das ein gewisser König anlässlich der Hochzeit seines Sohnes ausrichtete. Das ist zwar in der letztendlichen Bedeutung das Gleiche, aber in den Worten ist es doch eine sehr viel klarere Verkündigung. Drittens endete das Gleichnis in Lukas 14 mit den Worten: damit mein Haus voll werde. Holt diese Leute, damit mein Haus voll werde. Gottes Reich wird nicht leer sein. Er wird dafür sorgen, dass es mit Gästen, mit Untertanen gefüllt wird. Und natürlich ist diese Tatsache auch heute, also in Matthäus 22 impliziert. Sie wird auch erwähnt. Aber der Schlussakkord liegt auf einem anderen Wort, nämlich auf dem: viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Dieses abweisende, ja feindselige Verhalten der meisten Juden, gerade auch der religiösen Oberschicht gegenüber Christus, das wird jetzt in die Perspektive von Gottes Ratschluss der Erwählung und Verwerfung gestellt. Der vierte Unterschied besteht in der Reaktion der Geladenen auf die Aufforderung, zu dem Mahl zu kommen. Nicht wahr? In Lukas 14 brachten sie eine Reihe von Ausreden und Entschuldigungen vor, warum sie nicht kommen könnten. In Lukas 22 dagegen bleibt es nicht dabei, sondern wir lesen, dass sie die Knechte, die ihnen diese Aufforderung überbrachten, ergriffen und töteten. Ein sehr viel feindlicheres, ein sehr viel rebellischeres Auftreten also, das ganz der inzwischen sehr dramatischen Situation in Jerusalem entsprach. Und schließlich besitzt unser heutiges Gleichnis einen interessanten Zusatz, nämlich den von den Hochzeitsgewändern und der Tatsache, dass ein Gast eben ohne ein solches Gewand zu der Veranstaltung erschienen war. Und auch darauf müssen wir heute ausführlich eingehen. Die damaligen Jünger Jesu haben sich sicher im Stillen oft die Frage gestellt, ob denn all die Mühen und Reden überhaupt irgendetwas bewirken. Wenn sie sich mal umgeschaut haben, war es nicht so, wie es der Apostel Paulus später mal in einer Frage formulieren sollte, dass Gott sein Volk verworfen habe? War es nicht so, dass der Messias unter seinem Volk nichts ausrichtete? Waren die Verheißungen Gottes nicht kraftlos geworden? Noch hierauf gibt unser Gleichnis eine Antwort, und diese Antwort ist ein klares Nein. Das wollen wir sehen, indem wir den Text nun unter drei Gesichtspunkten betrachten. Zunächst sagen wir etwas über den Aufstand und die Feindschaft der geladenen Gäste. Im zweiten Teil sagen wir etwas über den Siegeszug des Evangeliums und schließlich im dritten und letzten Teil etwas über die Kleider der Gerechtigkeit. Der Aufstand der geladenen Gäste, der Siegeszug des Evangeliums und die Kleider der Gerechtigkeit. Schauen wir zunächst mal auf die Elemente in diesem Gleichnis. Auch wenn die eigentlich ziemlich klar sein sollten. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Es ist klar, dass dieser König Gott ist. Oder? Gott ist der Schöpfer und somit auch der Eigentümer und Herr über alle Dinge. Und ich verrate nichts Neues, wenn ich hier sage, dass er seinem Sohn Jesus Christus eine Hochzeit bereitet. Das heißt, dass er ihm eine Braut zuführt und eine Hochzeitsgesellschaft. Und zu dieser Hochzeit werden nun Menschen geladen. Besser gesagt, sie wurden geladen. Und dabei habe ich natürlich vor allem an die Juden zu denken, an das Volk Israel. Warum sind sie die Geladenen in unserem Text? Nun, weil sie schon sehr lange Zeit von diesem Fest wussten. Immer wieder hatten sie gehört, dass der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass der sehr bald seinen Messias schicken wird, um sein Reich aufzurichten, um mit seinem Volk ewige Gemeinschaft zu haben. Und das wird ja durch das Festmahl ausgedrückt. Bei Tisch hat man Gemeinschaft miteinander. Wenn man jemanden zum Essen einlädt, zumal auch zu einer Hochzeitsfeier, nicht? Dann doch nicht nur, um ihn abzufüttern, sondern man möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Man möchte ihm einen Anteil an der Tischgemeinschaft geben, an der Hochzeitsgesellschaft. Und das alles wussten die Geladenen. Und darum brauchte der König auch nicht mehr zu erklären, worum es überhaupt geht. Nein, er ließ lediglich verkünden, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Das, was ihr schon lange wisst, ist nun geschehen, also kommt. Die Zeremonien, die Bilder und Schatten des alten Bundes, die hatten das Volk Israel immer wieder daran erinnert, immer wieder darauf hingewiesen. Und jetzt? Jetzt hatten all die geschlachteten und verbrannten und geräucherten Opfertiere ihren Zweck erfüllt. Und das eine große Opfer, das stand auch kurz vor der Schlachtbank. Der Christus war da, er war mitten unter ihnen. Und durch sein Blut würde Gott sein Reich aufrichten. Diese Hochzeit ist also nichts anderes als der Durchbruch des Reiches Gottes. Gott, der Sohn, heiratet seine Braut. Christus und seine Gemeinde werden eins in seinem Leib. Und das nimmt hier und jetzt schon seinen Anfang. Natürlich wird diese Gemeinschaft erst in der neuen Schöpfung, nach dieser Welt, vollendet. Aber dennoch erleben wir heute schon ihren Anfang. Der Bräutigam ist außer Landes. Die Braut ist noch in jeder Hinsicht unvollkommen, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in ihrem Wesen. Oftmals fällt sie noch in Sünde, begeht geistlichen Ehebruch und verliert dann für eine Weile die Freude an der Gemeinschaft mit Christus. Aber all das hindert uns nicht daran, zu bekennen, dass wir schon hier und jetzt den Anfang unserer ewigen Gemeinschaft mit ihm genießen dürfen. Darum erfolgt auch der Ruf, in diese Gemeinschaft zu kommen, nicht irgendwann nach dem jüngsten Gericht, sondern hier und jetzt in dieser Welt. Und dieser Ruf steht im ersten Teil des Gleichnisses im Mittelpunkt. Der Ruf nimmt hier die Form eines Befehls an. Ich war ein König, bittet seine Untertanen nicht, doch in seinem Palast zu erscheinen. Nein, er ordnet es an. Er ordnet an, dass sie kommen sollen. Denn das ist doch ihre Pflicht, oder? Wenn Gott den Menschen ruft, dann ist das zunächst nur die Erinnerung an seine Pflicht. Es ist die Pflicht des Menschen. Es ist ein Schöpfungsauftrag, Gott zu gehorchen, vor Gottes Angesicht zu wandeln, ihn zu lieben, ihn zu ehren. Das braucht Gott nicht zu erbitten. Das ist der Mensch Gott schuldig. Und darum ist der Ruf, der hier an die sogenannten Geladenen ergeht, nichts anderes als der Befehl zur Buße und zum Glauben. Dem muss der Mensch nachkommen, ob er will und kann oder auch nicht. Das ist kein freibleibendes Angebot. Gott macht keine Angebote, Gott ordnet an. Und wer schon das Vorrecht hat, diese Anordnung zu hören, der aber dann keine Folge leistet, der macht sich umso mehr schuldig. Aber natürlich müssen wir etwas dazu sagen. Denn es ist doch so, dass kein Mensch, kein einziger, diese Anordnung befolgt. Wenn der Mensch diesen Ruf Gottes hört, zu Buße, Glaube, komme, dann ist die Antwort immer nein. Immer. Denn dieser Ruf, der ein äußerlicher Ruf ist, der ins Ohr hineingeht, der trifft auf den alten Menschen. Und der alte, der natürliche, der sündige Mensch, der kann diesem Ruf nicht Folge leisten. Er kann es nicht und er will es nicht. Und er wird es auch nicht. Denn der Mensch ist ein Feind Gottes. Er hasst Gott und gibt das in jedem Gedanken, in jedem Wort, in jeder Tat zu erkennen. Mal ist es ein schroffes Nein, wie wir es hier lesen in Vers 3. Sie wollten nicht kommen. Nein. Punkt. Mal sind es die irdischen Dinge, die Äcker und Gewerbe, Vers 5, die ja viel wichtiger und vor allem auch verlässlicher und handfester sind als dieses im Laufe der langen Zeit doch schon sehr unglaubwürdig gewordene Gerede von einem Festmahl. Und manchmal, vor allem bei mehrmaliger Belästigung, bricht der Hass offen heraus, wie es die Reaktion der Leute in Vers 6 deutlich macht. Sie ergriffen, misshandelten und töteten die Knechte, die ihnen den Befehl des Königs überbrachten. Jedes Mittel war ihnen recht, um dem Ruf zu entgehen. Damit stehen diese Leute in unserem Gleichnis stellvertretend für das gottlose Volk Israel zur Zeit Jesu. Und im weiteren Sinne für alle, die sich dem Ruf Gottes hartnäckig verweigern. Und sie alle, so lesen wir in Vers 8, erweisen sich als unwürdig, das Reich der Himmel zu erben. Und das bleibt auch nicht ohne Folgen. Denn der Zorn des Königs ergoss sich über sie. Er sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Eine sehr eindrückliche Beschreibung, die man durchaus auf die Vernichtung Jerusalems, auf die Vernichtung des jüdischen Staates, die Zerstreuung der Nation durch die römischen Armeen hindeuten kann. Aber natürlich auch auf den Untergang der gottlosen Menschheit am Tag des Gerichts. Ja, nun also die Frage, ist das Wort Gottes nicht kraftlos? Verpufft das Evangelium wirkungslos am Widerstand der Menschen? Keineswegs. Denn mal abgesehen davon, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie gesehen, durchaus auch dahingehend wirksam ist, dass es die Gottlosen zu immer größerer Sünde veranlasst und ihnen dabei gleichzeitig jede Entschuldigung nimmt. Abgesehen davon ist es zugleich auch das eine Mittel, durch das die wirklichen Hochzeitsgäste zusammengebracht werden. Diese Gäste werden uns in einigen wenigen Worten beschrieben. Erstens können wir aus Vers 8 ableiten, dass sie im Gegensatz zu den anderen, den Unwürdigen, würdig waren. Worin diese Würdigkeit bestand, das werden wir gleich noch sehen. Kommen wir gleich mal zum zweiten Merkmal. Sie wurden von den Kreuzungen der Straßen geholt. Und ich habe mir sagen lassen, dass wir hier an die Orte zu denken haben, an denen die Stadtwege aus Jerusalem heraus sich in die verschiedenen Fernstraßen in alle Welt verzweigten. Und an diesen Kreuzungspunkten fanden sich üblicherweise die Ausgestoßenen, für die in der frommen, heiligen Stadt kein Platz war. Dort waren die Bettler, die Aussätzigen und natürlich auch die Zöllner, die Steuern eintrieben. Und wenn wir das bedenken, fällt uns sofort das Wort des Apostels Paulus im 1. Korintherbrief ein, wo er uns schreibt: Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte machte, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Diejenigen also, die in der Welt nichts galten, die wurden nun gesammelt, um am Hochzeitsfest teilzunehmen. Und drittens, waren unter diesen Gesammelten Böse und Gute. Nach allem, was wir ständig über das Wesen und die Natur des Menschen sagen, muss uns doch dieser Vers etwas verwirren, oder? Gibt es etwas Gutes unter den Menschen? Werden Böse das Reich Gottes erben? Lasst uns hier nicht zu viel hineinlesen. Es soll nur zum Ausdruck gebracht werden, dass sie unterschiedslos, ohne Ansehen der Person, gerufen und zusammengebracht werden. Gott erwählt sich, wen er will. Huren, ebenso wie treue Eheleute. Diebe und Geizhälse, ebenso wie großzügige Menschen. Gewalttäter, ebenso wie Sanftmütige. Denn der Mensch und seine Werke zählen vor Gott nichts. Christus zählt. Er allein macht den Unterschied aus, ob jemand des Reiches Gottes würdig ist oder nicht. Und somit weist uns dieser Abschnitt auf die Souveränität Gottes hin. Er verschafft seinem Sohn eine Braut, nämlich die Gemeinde oder die Kirche oder sein Volk. Das alles ist im Grunde dasselbe. Und diese Gruppe setzt sich aus den verschiedensten Menschen zusammen. Aus Juden und Heiden, aus Armen und Reichen, aus Klugen und Dummen und eben auch nach menschlichen Maßstäben Guten und Bösen. Wie aber schafft Gott das? Wie gelang es den Knechten, diese Menschen zu versammeln, während sie vorher um ihr Leben fürchten mussten? Der Grund liegt in der Art des Rufes. Zu diesen Menschen gelangt nicht nur der äußerliche Ruf, sondern auch ein inwendiger. Zu ihnen kommt Gottes Wort nicht nur als Ansammlung von Wörtern, sondern zu ihnen kommt durch Gottes Wort auch der Heilige Geist. Und somit prallt das Wort nicht etwa vom sündigen Menschen ab, sondern durch die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes, dringt es in den Menschen ein und kehrt ihn um und richtet ihn neu aus. Sowohl auf die Forderungen Gottes, als auch auf den, und das ist das Entscheidende, der diese Forderungen für uns erfüllt hat, nämlich auf Christus. Und so zieht Gott uns zu sich, so verwirklicht er seinen Ratschluss. Die Knechte brachten alle zusammen und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Nicht halb voll, nicht überfüllt, sondern genau voll. Das Evangelium ist alles andere als kraftlos. Im Gegenteil, es eilt von Sieg zu Sieg. In jedem einzelnen Kind Gottes zerstört es die Macht der Sünde. Bringt jeden von ihnen in den großen Hochzeitssaal, sodass die Hochzeitsgesellschaft vollständig ist. Kommen wir nun noch zum letzten Abschnitt unseres Gleichnisses, ab Vers 11. Es ist empfehlenswert, wenn man vor diesem Vers erstmal Luft holt, bevor man weiterliest. Die Geschichte geht zwar nahtlos weiter, aber doch verschiebt sich die Perspektive. Wir hörten bisher etwas darüber, dass die Erwählten Gottes gerufen werden, dass sie wirksam in die Gemeinschaft mit ihrem Gott gerufen werden, während die Ungehorsamen ihre gerechte Strafe empfangen. Jetzt wird die Frage beantwortet, was die Grundlage dafür ist, dass man überhaupt an dem Hochzeitsmahl teilnehmen darf. Denn einer der Gäste wurde hinausgeworfen. Ich lege darum so viel Wert darauf, dass wir diesen neuen Betrachtungswinkel erkennen, weil wir so einiger Verunsicherung entgehen. Wir könnten nämlich fragen, wie kann es denn sein, dass jemand, der vom Heiligen Geist bekehrt und berufen worden ist, der die Hochzeitsfeier des Sohnes Gottes erleben darf, dass der schließlich doch noch hinausgeworfen wird? Kann man vereinfacht gesagt aus dem Himmel wieder hinausgeworfen werden? Ist das nicht das, was wir hier lesen? Eben nicht. Stellen wir uns jetzt mal die Szene vor. Wir sehen einen Saal mit vielen Leuten und alle sind mit hochzeitlichen Gewändern bekleidet. Jetzt kommt der König, schreitet durch die Menge und da erblickt er einen, der kein solches Gewand trägt. Da stellt sich uns doch genau die Frage, die der König auch stellt. Freund, wie bist du hier hereingekommen? Die Antwort, die der Gast schuldig bleibt, liegt auf der Hand. Er war nicht so hereingekommen, wie es vorgesehen war. Die Sünde dieses Mannes bestand nicht darin, dass er den Ruf zu kommen verworfen hätte. Dass er die Hochzeitsfeier verschmäht hätte. Nein, im Gegenteil. Das klang doch zu verlockend. Das wollte er sich nicht entgehen lassen. Da wollte er dabei sein. Aber, und das war sein Problem, er wollte an all diesen schönen Dingen teilhaben, nach seinen eigenen Vorstellungen, zu seinen eigenen Bedingungen, nicht zu denen, die der König stellte. Was es damit auf sich hat, wird uns klar, wenn wir nach der Bedeutung des Hochzeitsgewands fragen. Angeblich soll es damals üblich gewesen sein, dass ein hoher Herr seine Gäste nicht nur einlud, sondern sie auch passend einkleidete. Also wenn wir diesen Text hier lesen, dann scheint das völlig normal gewesen zu sein, denn das wird uns nicht extra geschildert. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass tatsächlich es üblich war in großen Häusern, dass vor dem Saal eine Art Garderobe stand und dort standen Knechte bereit, um die Gäste so einzukleiden, wie der Gastgeber es wünschte. Und wohlgemerkt, die Gäste bekleideten sich nicht selbst, sondern sie wurden bekleidet. Und das geht auch eigentlich in unserem Abschnitt aus dem Griechischen hervor, auch wenn es in der Übersetzung verloren gegangen ist. Es heißt nämlich in Vers 11 wörtlich, dass der König dort einen Menschen sah, der nicht mit einem hochzeitlichen Gewand bekleidet worden war. Passiv. Die Gäste wurden eingekleidet. Sie kamen nicht mit ihren eigenen Kleidern in den Saal und sie zogen sich auch nicht selbstständig um. Es dennoch zu tun bedeutete, den Gastgeber aufs Schwerste zu beleidigen. Ja, und dieser Mensch, der war an den Knechten und an den Kleiderständern mit den Hochzeitsgewändern vorbei in den Saal geschlüpft. Er hielt sein eigenes Gewand für angemessen und gut genug. Er brauchte kein Gewand vom König. Sondern dieses Gewand, dieses Kleid, das ist ein Bild, das uns nicht fremd ist. Wir haben vorhin in Offenbarung 19 auch etwas davon gelesen. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und dann lesen wir, es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Diese Kleider sind die Gerechtigkeit der Heiligen. Mit dieser Gerechtigkeit sind sie also bekleidet worden. Damit sind sie beschenkt worden. Aber diese Gerechtigkeit, ihre Gerechtigkeit, ist in Wahrheit die Gerechtigkeit Christi. Nachdem wir den alten Menschen mit seiner Ungerechtigkeit ausgezogen haben, haben wir den neuen Menschen, nämlich Christus, angezogen. Das sagt uns Kolosser 3, Vers 9. Und wir sind nur würdig, in die Gegenwart und Gemeinschaft Gottes zu gelangen, wenn uns diese Gerechtigkeit Jesu Christi zugeeignet worden ist. Das ist Gottes Anspruch. Besitzen wir diese Gerechtigkeit nicht, werden wir hinausgeworfen. Wir aber werden uns diese Kleider angezogen. Wie gelangen wir in den Genuss dieser Gerechtigkeit Christi? Durch Glauben. Der Vorgang, bei dem die Knechte den Gästen die Gewänder anlegten, nennt sich Glaube. Durch den Glauben, der ein Geschenk Gottes ist, werden wir mit Christus und seiner Gerechtigkeit vereint. Und so wie derjenige, der mit einem Gewand bekleidet ist, dieses Gewand dann trägt, darin umhergeht, sich darin zeigt, so halten auch wir die Gerechtigkeit, die uns durch Glauben zugeeignet wurde, durch denselben Glauben fest. Es geht gar nicht anders. Wer mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet ist, der wandelt auch in der Gerechtigkeit Christi. Der lernt, die Sünde zu hassen, die unter dem schönen Gewand an uns klebt. Der lernt, sich deswegen zu verabscheuen. Der lernt, deswegen immer mehr auf Christus zu blicken, sich ihm immer mehr anzuvertrauen. Genau das aber tat der Mann im Gleichnis nicht. Er hatte Christus nicht nötig. Er war mit sich selbst zufrieden und er vertraute darauf, dass er so, wie er war, durchaus Anspruch auf die Freuden des Himmelreiches hätte. Natürlich werden hier wieder mal die selbstgerechten Pharisäer angesprochen. Nicht wahr? Was hatte der eine gebetet? Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin. Das waren noch sinngemäß die Worte des Mannes, der im Tempel betete. Aber er irrte sich sehr. Der Mensch, wie gut er auch immer in der Gesellschaft von seinen Mitmenschen wahrgenommen wird, Der Mensch, der nicht mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet ist, ist Gott ein Greuel. Und darum ist dieser Text eine Warnung an alle, die auf sich und ihre Werke vertrauen. Seien es die Pharisäer oder die römischen Katholiken oder auch diejenigen, die ihren Glauben zu einem Werk machen, mit dem sich Gottes Gnade sozusagen verdienen könnten. Aber schauen wir nicht nur auf andere, schauen wir auch auf uns. Denn auch wir sind oft genug unter denen, die sich auf eigene Faust in den Festsaal schleichen wollen. Nicht wahr? Wir richten uns ja so treu nach dem Wort Gottes, wir stehen so fest in der Lehre, wir tragen so geduldig alle Prüfungen, die Gott uns auferlegt. Welche Ruhmestaten können wir noch alle aufzählen? Womit wollen wir Gott noch beeindrucken? Das alles zählt nichts. Alle unsere Werke sind wertlos, wenn es gilt, vor Gott etwas zu verdienen. Denn selbst wenn wir alles tun würden, was nicht der Fall ist, selbst dann hätten wir doch nur unsere Pflicht getan. Nein, wer sich vor Gott rühmen will, der rühme sich des Herrn Jesus Christus. Und mit dieser Wahrheit sah sich der Gast konfrontiert. Das musste er erkennen. Um in Gottes Gegenwart bestehen zu können, muss man Christus besitzen. Und darum verstummte er. Alles Selbstvertrauen war mit einem Schlag weg. Seine eigene Unwürdigkeit wurde offenbar. Er hatte nichts anderes vorzuweisen. Unsere eigenen Kleider, wie sehr sie hier auf Erden auch glänzen mögen, sind in Wahrheit dreckige, stinkende Lumpen. Alle unsere Werke, auch die besten, bringen uns nur in die Hölle. Unsere Gerechtigkeit ist allein Christus. Auf ihn müssen wir vertrauen. Ihn müssen wir anziehen. Denn allein sein Werk rettet uns. Denken wir daran, wenn wir Gottes Evangelium hören. Malen wir uns nicht nur aus, wie schön alles sein wird, und tun dann so, als würden wir seinem Ruf Folge leisten. Lass uns nicht durch die Fenster und Hintereingänge ins Reich Gottes einsteigen, denn dann werden wir da nicht lange unsere Freude dran haben, sondern lass uns durch die Tür gehen, die Jesus Christus ist. Amen.